Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepan-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Und es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Diese Folge hat eine Besonderheit. Heute schauen wir um eine ganze Region, die sich neu erfindet, die Lausitz. Einst Kohlerevier, jetzt auf dem Weg zur Energie-, Industrie- und Tourismusregion. Die Lausitz wird zunehmend auch als Logistikstandort spannend und mit ihrer Lage im Herzen Europas, die Anbindung an Straße, Schiene und Wasser ist ein interessanter Standort dafür. Damit dieser Wandel nicht dem Zufall überlassen bleibt, arbeitet ein Verbund aus Forschung und Praxis am Projekt Distil. Es wird um eine digitale Simulationsplattform gehen und dadurch soll die Lausitz zum internationalen Logistikstandort entwickelt werden. In dieser Folge spreche ich gleich mit zwei Gästen. Ich werde gleich mit Tuan Fei von der TU Berlin sprechen und wir hören im zweiten Teil der Folge Ralf Behrens von der IPG Potsdam, ein weiterer Partner im Projekt Distil. Wir reden darüber, wie Daten helfen können, Strukturwandel zu gestalten, wo in der Lausitz heute schon logistische Potenziale schlummern und was es braucht, damit aus einer ehemaligen Kohleregion eine Logistikregion der Zukunft wird. So, und ich freue mich sehr, dass Tuan hier mit uns ist. Herzlich willkommen im Podcast, Tuan.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr schön. Tuan, sag uns, bevor wir ins Projekt einsteigen, wollen wir natürlich was über dich erfahren. Also du vertrittst hier die TU Berlin, auch in dem Projekt. Sag uns kurz was zu dir. Wer bist du und was machst du genau an der TU Berlin?
Ja, also ich bin Tuan Fei. Habe Maschinenbau studiert und bin über das Projekt Distil zur Logistik gekommen. Ich habe lange Zeit mich mit dem Thema Elektromobilität und Verkehr auch beschäftigt und habe dann mit Distil oder bin dann mit Distil zu Professor Straube an das Fachgebiet Logistik gewechselt und mache dort mit dem Projekt Projektleitung.
Mhm. Und du bist in den letzten Monaten dann als Projektmitglied bei Distil in der Lausitz dabei gewesen.
Genau, genau.
Was ist dein Part in dem Projekt, bevor wir erfahren, was genau das Projekt ist?
Wir als TU Berlin machen ja die wissenschaftliche Begleitforschung, sind ja auch Konsortialleiterin. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was das Projektmanagement angeht. Wir schauen, dass Termine entsprechend eingehalten werden, Berichte geschrieben werden. Aber wir stehen natürlich auch sehr in sehr engem Austausch mit unseren Projektpartnern, zu gucken, wo wir unterstützen können, wie wir helfen können. Ich mache ganz viel im Bereich der Vernetzung, dass ich da eben unsere Ergebnisse auch präsentiere auf den verschiedensten Veranstaltungen, unter anderem eben auch heute hier bei diesem tollen Podcast. Und genau, letztendlich geht das um alles Mögliche, was das Projekt angeht. Außerdem bei uns an der TU Berlin auch mein Kollege Kyo Vi, der sich sehr stark mit der Toolentwicklung beschäftigt. Und da arbeiten wir eng zusammen, dass das Feedback der Unternehmen, der Verbände und so weiter eben hier Einzug findet in unser Tool, sodass dieses Tool, von dem du ja schon gesprochen hast, für alle entsprechend nutzbar ist.
Mhm. Ja, wir kommen gleich ausführlicher darauf zu sprechen, was dieses Tool ist. Wir sind jetzt alle schon ganz neugierig.
Okay.
Aber bleiben wir mal kurz beim Ursprung des Projektes. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Was war da der Auslöser?
Ja, also zum einen gab es oder gibt es dieses datengetriebene Förderprogramm MFUND, die Förderlinie vom BMV, Bundesministerium für Verkehr. Und da geht es ja darum, wie wir mit öffentlichen Daten arbeiten können, wie wir also häufig ist es ja so, dass wir öffentliche Daten oder Daten in verschiedenen Quellen vorfinden. Und hier war so die Idee gewesen, okay, wie können wir das denn nutzbar machen für eine Region? Und da gab es natürlich auch eine große Anstrengung der Bundesregierung, die gesagt haben, okay, wir müssen strukturschwache Regionen unterstützen. Und wir als TU Berlin oder das Fachgebiet Logistik von Professor Straube ist durch Vorgängerprojekte sehr erfahren in dieser Hinsicht und sehr gut bewertet, hat ein gutes Ranking. Und da ist dann eben auch das Verkehrsministerium auf Professor Straube zugegangen und hat ihn eben angesprochen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, wie man strukturschwache Regionen unterstützen kann. Wir sind dann auf die Suche gegangen, haben verschiedene Netzwerke angesprochen, unter anderem das Wirtschaftsverkehrsnetzwerk Lausitz. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Region Lausitz ja in dieser Phase dieser Antragstellung sehr motiviert war, zielorientiert und auch mit einem Netzwerk aus Wirtschaft, dann die IHK Cottbus, IHK Verbände. Und genau, und so ist man dann ins Gespräch gekommen. Und da ist dann sozusagen das Projekt Lausitz Distill entstanden.
Jetzt hat man sich quasi die Lausitz angeschaut und dann ausgesucht. Erstmal vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht spontan einordnen können, wo die Lausitz ist. Kannst du uns da Orientierung geben?
Ja, die Lausitz hat einen südbrandenburgischen Teil und einen sächsischen Teil. Und wenn man sich jetzt fragt, wo diese Region ist, könnte man sich, wenn man die Flughäfen kennt, könnte man sagen, die Lausitz ist verortet oder die Region Lausitz, von der wir sprechen, ist verortet zwischen den drei Flughäfen, dem Berliner Flughafen BER, dann dem Flughafen in Leipzig und dem in Dresden.
Also dass man ist quasi auf dem quasi direkten Weg von Berlin nach Dresden kommt man durch die Region. Das heißt Stichwort Flughäfen, dann hat man auch schon die logistische Komponente und da sind auch andere Verkehrswege gut vertreten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig, genau. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir in unserem Tool eben darstellen, ja, dass die logistische Infrastruktur, das heißt, wenn man auf unsere Karte geht, vielleicht auch erstmal ganz kurz, ne, wir haben im Projekt eine Datenplattform entwickelt, wo wir verschiedene Datenquellen aufbereiten und auf einer interaktiven Karte sichtbar machen, darstellen. Ja, und da gibt es eben Informationen zum Straßennetz, zum Schienennetz, zu den KV-Terminals, wo sind die Binnenhäfen, Flughäfen. Das findet man alles auf unserer Seite, distill-lausitz.de. Das ist die Webseite und wenn man eben auf der Webseite ist, wird man dann auch direkt verlinkt zur Karte. Und genau, da kann man sich dann eben anzeigen lassen, das Straßennetz, Schienennetz und so weiter. Aber man kann sich eben auch noch weiterführende Informationen anzeigen lassen. Zum Beispiel, wie ist denn das Transportvolumen inbound, outbound in die Lausitz? Ja, und da sind dann auch die verschiedenen Landkreise. Das ist nochmal unterteilt in Landkreise. Aber ebenso findet man dann zum Beispiel auch die Mautdaten für Straßenabschnitte in der Region Lausitz und kann sich da dann eben anzeigen lassen, wie viele LKWs fahren dann je Abschnitt und das dann auch noch richtungsabhängig.
Genau. Das heißt, das kann ich mir so vorstellen wie eine Google-Karte, die jetzt logistisch angereichert wird, wo dann für Logistikunternehmen oder Auftraggeber nochmal zusätzliche spezielle Daten hinterlegt sind.
Einfach gesagt, ja, kann man das so nennen, ja.
Und sag uns kurz nochmal, also die STIL steht wofür?
Das Projekt des STIL steht für digitales Simulationstool zur Weiterentwicklung des Lausitzer Reviers zur internationalen Logistikdrehscheibe Lausitz.
Da sind wir ja ganz froh, dass die Kurzform DISTIL heißt. Das können wir uns alle etwas besser merken. So, und dieses Tool spielt für die Region scheinbar eine wichtige Rolle in dem Wandel der Region. Was habt ihr da vorgefunden an Strategie von der Region, wo ihr gesagt habt, hier können wir unterstützen in der Transformation?
Ja, also das Lausitzer Revier ist ja eines der drei Größen der großen deutschen Braunkohlereviere und wurde jahrzehntelang durch die Braunkohleindustrie geprägt, so wie du das ja auch schon in deiner Einleitung gesagt hast, ne? Und Abbau und Verarbeitung von Braunkohle ist in der Wirtschaft, aber auch in der Kultur der Region tief verankert und es wurde ja das Ziel gesetzt, bis 2038 soll diese Region einen strukturellen Wandel durchlaufen. Ja, und dabei gilt es eben, sowohl das wirtschaftliche Wachstum sicherzustellen, als auch langfristige Arbeitsplätze zu schaffen. Und und das war so die eine Seite und die andere Seite eben, dass ja auch sehr viel Förderung in die Region Lausitz gesteckt wird und auch das Ziel, auch mehr von der Straße wegzukommen auf die Schiene. Und wir haben in der Anfangsphase viele Gespräche gehabt mit Unternehmen aus der Region, auch mit der IHK natürlich, die mit ihren Mitgliedsverbänden natürlich ein großes Netzwerk haben. Dann auch mit unseren Partner, die IPG. Da haben wir sehr große Anstrengungen am Anfang gehabt, dass wir gesagt haben, okay, was braucht die Region eigentlich genau? Was sind die Anforderungen jetzt zukünftig, wenn wir sagen, wir wollen zu einer logistischen zu einer internationalen Logistikdrehscheibe werden. Ne? Und so ist dann peu à peu das dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, erstmal wir müssen die Lausitz, das Lausitzer Revier bekannt machen. Das heißt, wir brauchen Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen erstmal zeigen, wo ist überhaupt der Standort? Was kann dieser Standort? Welche Potenziale haben wir hier? Und was braucht es noch? Außer der Daten, die wir, wie gesagt, in dieser Plattform aufbereiten und in einer hohen Qualität zur Verfügung stellen. Wohlgemerkt, Open Source. Dieses Tool ist für alle frei verfügbar und kann von jedem genutzt werden. Aber welche strategischen Tools könnte es noch brauchen? Ja, und da habe ich ja eben gerade gesagt, dass ein Ziel es ist, den intermodalen Verkehr zu fördern. Und so haben wir in unserem Tool so drei Kernfunktionen. Das eine ist das intermodale Routing, dann Verkehrsanalyse und eine Standortanalyse, Standort-Szenario-Analyse, wenn man so möchte. Genau, und die Idee ist, dass man das Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch in der Lausitz sind, das Tool nutzen können, um sich, um unterstützt zu werden in ihrer Transformation, wenn sie eben auch mehr in die Schiene gehen möchten. Und da kann man das bei uns in unserem Tool seinen Startpunkt angeben, also sein Gewerbe angeben als Startpunkt und dann eben sagen, okay, wohin wollen wir denn unsere Güter transportieren? Und dann kann ich das in dieser Funktion auswählen, ob ich diese Güter nur über die Straße verlade oder ob ich das über Straße Schiene mache. Und dann rechnet mir das Tool aus, die Transportkosten, die Logistikkosten, die ich hier habe. Also sprich, wie lange dauert das, wie sind die Distanzen, aber auch, was kostet mich das, basierend auf der Anzahl der LKWs, die ich brauche, basierend auf der Anzahl der Züge, die ich brauche, Umschläge, die ich machen muss und so weiter. Und wie sieht es denn auch aus mit den CO2-Emissionen. Und das kann man dann direkt vergleichen für die zwei Modis, ne, in der Straße- oder Straße-Schiene-Kombination. Und das kann ich dann natürlich für mehrere Standorte auch machen oder für mehrere Routen kann ich das machen. Und so ja, kann dieses Tool, wie gesagt, in der strategischen Planung unterstützen.
Mhm. Du hast das Stichwort Open Source erwähnt. Das ist natürlich eine wichtige Komponente in diesem Produkt. Gibt es bis jetzt schon Nutzer der Plattform?
Ja, also es gibt Nutzer unserer Plattform. Natürlich sind wir auf vielen Veranstaltungen unterwegs, wo wir das Tool vorstellen. Auch innerhalb der Lausitz, zum Beispiel im Industriepark Schwarze Pumpe waren wir neulich und haben das dort vorgestellt. Und dort wird es dann zum Beispiel auch genutzt. Wir haben BASF sitzt in Schwarzheide. Wir haben unsere Praxispartner TSS und Lion Group. Genau, also verschiedene Nutzer, sag ich mal, die ja das Tool schon in der Anwendung haben, genau, und auch positive Rückmeldung geben.
Ja. Das heißt, wir sind jetzt auch schon sehr weit fortgeschritten im Projekt. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie die zeitliche Schiene gewesen ist bis jetzt in dem Projekt?
Also das Projekt ist zum 1.3.2023 gestartet und endet am 30.04.2026. Also wir sind tatsächlich schon sehr weit am Ende des Projektes.
Das heißt, ihr bereitet jetzt einen Übergang in die Betriebsphase dieser Open-Source-Plattform. Wer übernimmt das? Wer ist dann für diesen Betrieb verantwortlich?
Also ich hatte ja gesagt, wir haben das so aufgebaut, dass es Open Source ist. Wir als TU Berlin müssen Forschungsergebnisse 10 Jahre vorhalten. Das heißt, was wird jetzt zum Ende des Projektes passieren? Diese Distill-Plattform, das Tool, wird auf unsere Server migriert, also auf die TU Berlin-Server. Und angedacht ist, dieses Tool dann als iFrame den Partnern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sie können diese Karte, diese interaktive Karte mit den Daten und so weiter, auf ihrer Webseite als externen Inhalt zur Verfügung stellen, sodass dann zum Beispiel, wenn das jetzt die IHK macht, auf ihrer Webseite verlinkt, zur Verfügung stellt, dass dann eben die Mitgliedsunternehmen sich also mit dieser Karte dann arbeiten können. Genau.
Ja, interessant.
Genau. Und somit muss man dann halt auch sagen, ne, das Projekt endet zum 30.04.2026. Das hat dann natürlich einen Stand und die Daten, die haben wir jetzt zum Ende des Projektes aktualisiert, was Straßenprojekte, Schienenprojekte angeht, aber auch Transportvolumina und so weiter. Alles, was man sozusagen aktualisieren konnte, haben wir sozusagen für dieses Projekt aktualisiert und dann wird das aber eingefroren. Ne? Weil nach Projektende wird dann erstmal keine Person sich um weitere Aktualisierungen kümmern, wobei man auch sagen muss, dass die Daten, so wie sie jetzt vorhanden sind, sehr gut nutzbar sind. Das ist ja auch ein strategisches Tool. Das heißt, sie sind auf jeden Fall sehr gut nutzbar. Ich würde sagen, mindestens die nächsten 2 Jahre, wenn nicht sogar länger, je nachdem, was man natürlich machen möchte. Ne? Mhm. Und dann kann man eben auch diese Zeit nutzen, um das Ganze dann nochmal zu evaluieren und zu sagen, okay, das Tool, wie ist das jetzt auch angekommen bei den Nutzern? Sollten wir hier vielleicht das noch einmal aufgreifen, Daten nochmal aktualisieren? Wer könnte das machen? Wie könnte das gemacht werden? Und so weiter und so fort.
Mhm. Wer sind denn ideale Kunden oder Interessenten für eine Ansiedlung in der Lausitz, für die Region? Also wer wird angesprochen? Wen wünscht man sich als Nutzer dieser Infrastruktur, die ihr jetzt mit Distil visualisiert habt?
Ja, verschiedene Unternehmen eigentlich. Also wir haben, ja, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wir haben von der Wirtschaftsförderung sowohl brandenburgischer Teil als auch sächsischer Teil haben wir Informationen zu Gewerbeflächen bekommen und diese bei uns im Tool auch hinterlegt. Das heißt, ein Unternehmer oder Investoren allgemein können jetzt auf unserer Seite sich einen Landkreis aussuchen zum Beispiel oder eine Region aussuchen und dort dann schauen, welche Gewerbeflächen liegen denn dort vor? Und sieht dann, okay, hier sind Gewerbeflächen, diese könnte ich jetzt zum Beispiel für mein Unternehmen nutzen und dann kann ich eben Analysen fahren, so nach dem Motto, okay, möchte ich jetzt von dieser Region, ich habe zum Beispiel Papier oder ich habe Schuttgüter oder wie auch immer, ne, und möchte das jetzt transportieren von A nach B, dann kann ich das Tool auch fragen, okay, welche Routen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, hier über die Schiene zu gehen, was kostet mich das dann, was sind dann die Gesamttransportlogistikkosten?
Mhm. Ja, sehr spannend. Also gerade das Thema Kosten ermitteln wird den einen oder anderen sicherlich interessieren. Wie seid ihr da jetzt vorgegangen, um da bestimmte Werte oder Korridore da festzulegen? Weil das ist ja keine einfache Übung, da zu sagen, wir können euch sagen, eine Prognose geben, was für Preise ihr da bekommt am Markt.
Das ist richtig, ja, das ist wirklich nicht einfach, aber dafür bin ich ja dann, da bin ich ja dann sehr dankbar, dass das ein Verbundprojekt ist, ne, und dass wir eben auch Praxispartner in unserem Projekt haben. Außerdem haben wir ja auch die IPG dabei. Das ist wirklich ein super starker Partner, wenn es darum geht, welche Daten, welche Annahmen sollte man denn treffen? Sind die valide oder nicht valide? Und genau, so sind wir dann vorgegangen. Wir haben das dann im Konsortium besprochen, haben überlegt, okay, welche Daten, welche Preise müssen wir denn da annehmen, nicht? Und wir sind ja dann auch auf verschiedenen Veranstaltungen, haben das Tool dann gezeigt. Es ist so, dass man diese Daten als Default-Werte bei uns im Tool findet, aber man kann auch benutzerdefiniert, also man kann sozusagen die Berechnung, bevor sie startet, benutzerdefiniert anpassen. Ja, das heißt, ein Logistikunternehmen kann dann für sich selbst sich nochmal diese Annahmen durchgehen, ja, und die Kosten für LKW, Schiene und so weiter für sich selbst anpassen, wenn er natürlich andere Daten hat als die, die wir vorgeben. Genau. Mhm. Und wie sind diese Daten zustande gekommen? Wie gesagt, wir haben das im Konsortium besprochen. Insbesondere haben wir hier mit der IPG zusammengearbeitet. Die hat sich dann darum gekümmert, die entsprechenden Quellen rauszusuchen und das sozusagen herzuleiten, ja, welche Kosten man dann da annehmen sollte. So. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja benutzerdefiniert. Das heißt, ein Logistikunternehmen, das der Meinung ist, nein, LKW-Kosten von so und so viel, das passt für uns nicht, das müssen wir ändern, dann ändern wir das. Genau. Zum Beispiel sind wir ja auch bei den Gütern von einem, sag ich mal, Durchschnittsgewicht ausgegangen pro TEU von 11 Tonnen, ja. Das kann natürlich jetzt für den einen Logistikunternehmer passen, für den anderen nicht. Und dann kann er natürlich sagen, okay, nein, meine TEUs sind in der Regel schwerer. Die haben keine 11 Tonnen, sondern 15 Tonnen zum Beispiel. Und dann kann das entsprechend angepasst werden und dann wird die Berechnung benutzerdefiniert durchgeführt.
Mhm. Ja, also Verbundprojekt hast du erwähnt und vorhin die IHK angesprochen und jetzt IPG. Vielleicht sagst du kurz zur IPG. Kennt vielleicht nicht jeder, der gerade hier zuhört.
Mhm. Ja, also ja, die IPG ist unser Projektpartner. IPG steht für Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft MBH und ja, ist ein wichtiger Sparring-Partner, wenn es darum geht, Qualitätssicherung, Annahmen, ein Tool, ja, ganz konkretes Fachwissen, wie gesagt, ne, bei den Kosten, bei den Details, ne, mhm. da sind wir ganz stark auf die IPG angewiesen. Mhm. Genau. Die haben halt durch ihre Anwendersicht, aber auch durch ihre bisherigen Machbarkeitsstudien, Logistikstudien, da sehr viel Erfahrung. Genau.
Mhm. Mhm. Spannend.
So, ein weiterer wichtiger Verbundpartner ist die Iway Sales Solutions GmbH, die uns unterstützt, unsere Konzepte, unsere Ideen für das Tool in die Realität umzusetzen, also richtig softwaretechnisch umzusetzen, sodass wir eben diese interaktive Karte nutzbar machen, anwenderfreundlich machen für die Logistikregion Lausitz.
Ja, jetzt habt ihr hier ein Projekt, was scheinbar schon einen besonderen Charakter hat. Zumindest war mir vorher ein solches ähnliches Projekt nicht bekannt. Okay. Ich weiß nicht, habt ihr euch mit anderen Regionen auch austauschen können, die einen ähnlichen Strukturwandel schon hinter sich haben oder mittendrin sind? Gab es da auch ja, Erfahrungsaustausch vielleicht oder Inspiration aus anderen Regionen?
Ja, also es gab auf jeden Fall Austausch. Wir haben uns insbesondere im Rahmen von MFund mit anderen MFund-Projekten ausgetauscht. Und ja, wie du sagst, das ist einzigartig. Das war auch für uns einzigartig. Und ja, mit einer Motivation für unser Fachgebiet war ja eben, dass man erstmalig so ein Tool entwickelt für eine Region, ne, für Unternehmen, aus dieser Region mit den Unternehmen und wir wollten eben die Chance nutzen, frühzeitig auf Logistik als Standortfaktor hinzuweisen und ja, die Logistikstruktur der Region systematisch an Nutzerbedarfen entwickeln. Das war so eines der Motivationen, warum wir gesagt haben, ja, das wollen wir mal machen, ja, für eine Region wie die Lausitz, die ja auch sehr motiviert ist, was zu verändern, ja. Und wir haben letztes Jahr im Oktober zum Beispiel unsere Fachveranstaltung gehabt, wo wir auch die Projektergebnisse nochmal vorgestellt haben. Und da haben wir auch gesagt, ja, das, was wir jetzt gemacht haben für die Lausitz, muss man nicht nur für die Lausitz machen. Man kann das natürlich auch für andere strukturschwache Regionen machen, genau nach diesem Vorbild.
Das wäre nämlich meine nächste Frage, wie da eure Erfahrung ist, ob andere schon auf euch zukommen, weil die davon gehört haben und was Ähnliches in ihrer Region machen wollen.
Das ist noch niemand auf mich zugekommen. Aber es könnte natürlich sein, dass die Region zum Beispiel auf die IHK zugegangen ist, nicht? Mhm. Weil wir hier in diesem Projekt natürlich mit der IHK ein großes Netzwerk haben. Die IHK ist auch sehr häufig auf Veranstaltungen bundesweit vertreten, wo sie unser Tool auch vorstellen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auch in entsprechende Gespräche gekommen sind.
Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das schon erfrischend zu sehen, dass das Thema Logistik und Standort auch so rum angegangen wird. Also oft hat man eher den Fall, dass die Logistik sich rechtfertigen darf, wo sie hin will und wo sie sich ansiedeln will. Und hier hat man eine Region, die quasi die Logistik zu sich ruft und sagt, lass uns bitte das Zukunftsbild hier gemeinsam gestalten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend und einfach ein schönes Beispiel, dass es auch so geht. Und genau. Wie ist das jetzt für dich und für euch von Seiten der TU Berlin? Ihr kommt jetzt, geht jetzt Richtung Ende des Projektes. Wie erfolgt von eurer Seite die Übergabe? Mit welchen Hinweisen hinterlässt ihr das, was ihr da im Verbund aufgebaut habt? Werdet ihr vielleicht aus der Ferne noch draufschauen? Wie geht's danach weiter?
Ja, also das Projekt endet zum 30.04. Ich hatte ja schon gesagt, wir müssen Forschungsergebnisse 10 Jahre vorhalten. Das heißt, das Tool und die Webseite stehen zur Verfügung. Und es gibt auch eine entsprechende Kontaktadresse, wo man hinschreiben kann. Wir sind auskunftsfähig. Mhm. Genau. Also im Prinzip alle wichtigen Informationen zu dem Tool stehen auf der Webseite, auch zum Projekt stehen auf der Webseite. Dort gibt es auch einen logistischen Wissenspool. Da findet man dann auch Zahlen, Daten, Fakten, sag ich mal, über die Lausitz, weiterführende Informationen zur Lausitz und dann eben auch weiterführende Informationen zum Tool. Wir werden auch den Abschlussbericht noch schreiben und dort dokumentieren, was wir dort im Tool gemacht haben. Wir müssen die Daten, die wir zusammengesammelt haben, die wir veredelt haben, müssen wir in der Mobilität zur Verfügung stellen. Die Mobilität ist auch ein, wenn man so möchte, eine Plattform. Da müssen alle MFUND-Projekte ihre Daten, die sie genutzt haben, zur Verfügung stellen. Die kann man dann, wenn man möchte, sich runterladen und dann für seine Zwecke weiter nutzen. Genau. Mhm. Mhm. Genau. Und dann haben wir ja, wie gesagt, auch noch das iFrame, was wir jetzt noch umsetzen werden, sodass das Tool dann auf verschiedenen Webseiten als externer Inhalt zur Verfügung steht. Und dann bleiben wir mit unseren Partnern in Kontakt, ne? Also insbesondere mit der IHK Cottbus und werden da dann eben schauen, wie es da dann weitergehen kann. Mhm. So die Resonanz ist jetzt auch nach dem Projektende, was insbesondere die Resonanz anbelangt, was so die Daten angeht, Datenaktualisierung angeht und wie viel das genutzt wird tatsächlich.
Mhm, ja. Mhm. Also ich höre daraus, dieser Open-Source-Ansatz ist euch sehr wichtig, dass möglichst viele von eurer Arbeit der letzten Monate profitieren können und letztendlich am Beispiel der Lausitz dann zeigen, dass man zeigen kann, ja, Logistik kann auch so eine Rolle spielen, ne? Also
genau,
wie geht's in die Zukunft? Genau. Ja, sehr schön. Was bedeutet für dich persönlich das Ende des Projektes?
Also ich schaue mit dieses Projekt mit gemischten Gefühlen. Zum einen sehr stolz, dass dieses Projekt so gut zu Ende gebracht werden konnte, dass wir es geschafft haben, dieses Tool aufzubauen. Es war sehr schwierig, diese ganzen Daten erst einmal zusammenzubekommen. Es hat viel Arbeit gekostet. Und dann denke ich auch, dass wir einen ganz großen Schritt gemacht haben in Richtung internationale Profilbildung. Wir haben einen Partner, das Medienbüro am Reichstag, und die haben sich ja auch ganz verstärkt um das Thema PR gekümmert. Dann natürlich mit der IHK Lausitz, die ja auch das Thema Vernetzung sehr stark vorangetrieben haben. Also was das Thema Vernetzung, Dissemination angeht, haben wir da wirklich sehr große Arbeit geleistet, sehr gute Arbeit geleistet. Aber dennoch bin ich der Meinung, es ist noch nicht genug. Also wenn wir sagen, das Ziel ist es, das Lausitzer Revier zur internationalen Logistikdrehscheibe der Lausitz zu machen, Dann müssen wir da noch viel mehr machen. Da müssen wir da noch viel mehr Bekanntheit schaffen für diese Logistikregion. Genau. Genau.
Ja, letztendlich ab dem Moment, wo das Tool steht und nutzbar ist, da fängt ja die richtige Logistikreise an.
Ja.
Und auch diese Internationalisierung, die, die ja als Ziel eingangs auch formuliert wurde. Richtig?
Ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Und da bin ich dann auch gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird, nicht? Ob das dann auch angenommen wird, nicht? Also ob das angenommen und genutzt wird, so wie wir uns das vorstellen, ja, oder eben doch irgendwo in der Schublade landet, das weiß man ja nicht.
Ja, das wäre viel zu schade, also eine Region zu haben, die sagt so, wir setzen auf Logistik und wir wollen hier attraktive Möglichkeiten für Logistiknutzer, für Logistikauftraggeber bieten und Logistikanbieter natürlich. Das darf in keine Schublade landen. Insofern, ja, gut, Tuan, dass du hier im Podcast uns mit reingenommen hast in dieses Projekt, was, wie du gesagt hast, einzigartig ist. Also das hoffe ich, wird ein Beispiel sein für weitere ähnliche Projekte, vielleicht mit der TU Berlin. Ja, vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, wie ihr gestartet seid und was daraus entstanden ist. Und wir werden ja genauso gespannt drauf schauen, was da in der Lausitz passiert. Und vielleicht bist du dann mit weiteren Partnern in einer anderen Podcast-Folge in ein, zwei Jahren wieder dabei und kannst uns von großen Projekten in diesem neuen Logistikgebiet dann auch berichten. Ja, möchtest du zum Schluss unseres Gesprächs noch was mitgeben?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass noch mehr Leute von der Logistikregion Lausitz und ihrem Logistikpotenzial erfahren. Und ja, vielen Dank.
Danke dir, Tuan. Ja, ein wichtiger Partner im Distil-Projekt der Region Lausitz ist die IPG in Potsdam. IPG steht für Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft. Und was sich genau dahinter verbirgt und wie die IPG mit dem Distil-Projekt zusammenhängt, weiß Ralf Behrens am besten. Er ist Geschäftsführer der IPG und heute mein Gast im Logistikgeschichten-Podcast. Hallo, Herr Behrens.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich, dass ich Ihnen Rede und Antwort und stehen darf in diesem Podcast und muss gleich korrigieren. Ich war Geschäftsführer und Gesellschafter der IPG und habe im Rahmen der Nachfolgeregelung beides, meine Gesellschafteranteile und meine Geschäftsführung, zum 1. Januar an meinen Nachfolger übergeben. Ich bin immer noch bei der IPG, ihr Großprojektleiter, selbstverständlich noch beratend tätig und auch noch als leitender Mitarbeiter immer noch voll und ganz angestellt, aber ich habe etwas geschafft, was selten ist, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es auch die nächsten 20, 25 Jahre der IPG weitergeht.
Ja, und, ja.
So.
Wunderbar, das, dann haben wir das genaue Bild, Herr Behrens.
Das vorausgeschickt, gerne dazu. Warum ist das für die IPG und was macht die IPG eigentlich? Infrastruktur und Projektentwicklung kann man ja alles und nicht sagen. Wir sind diejenigen, die sich darum kümmern, dass von einer Idee oder von einer wirtschaftspolitischen Struktur oder regionalpolitischen Angelegenheit, also auch zum Beispiel im Thema Strukturwandel, dass das umgesetzt wird, was sich die Menschen meistens davon versprechen, nämlich wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplätze, Unternehmensentwicklung und selbstverständlich dafür auch es zu schaffen, die Infrastruktur, die planerische Infrastruktur, die Planungsprozesse, die Planungsrechte bis hin zum Raumordnungsverfahren, das ist jetzt ganz großes Kino, aber eben auch planrechtliche Dinge. Infrastruktur ist zu planen, Infrastruktur ist zu beantragen, zu finanzieren, Anschlüsse sind zu finanzieren. Und erst dann sind die Flächen überhaupt in der Lage, Investitionen, Investoren Ansiedlungen, Unternehmen sinnvoll aufzunehmen. Oder aber es sind Flächen, die werden genutzt. Das ist zum Beispiel beim Thema Distill der Fall. Die Lausitz ist eine Industrie- und Energieregion, hochindustrialisiert. Aber das bisherige Geschäfts- und Industriemodell wandelt sich komplett. Im Rahmen des energetischen Strukturwandels wird eben kein Bergbau mehr betrieben und keine Kohleverstromung mehr, sondern stattdessen wird auf andere Energien, andere Prozesse und natürlich auch andere Produktionen und Wertschöpfungsketten zu setzen sein. Das ist der Grund, weshalb wir uns als IPG damit genau beschäftigen dürfen, mit den Strukturwandelsthemen. Eines davon ist das Thema Infrastruktur und Eisenbahnwesen. Eine Energieregion und Bergbauregion und Kraftwerksregion wie die Lausitz verfügt über drei ganz besondere Standortstärken. Das sind deshalb Stärken, weil es das woanders nicht gibt. Sie hat ein hervorragendes Stromnetz, das sehr wohl auch für die Beschickung der gesamten Region Transeuropas verbunden ist mit den transeuropäischen Netzleitungen und den entsprechenden Umspannwerken. Das ist jetzt das eine. Ich habe also Energie. Das zweite ist, ich habe ein hervorragendes Eisenbahnnetz mit Transportkapazitäten, die aus den Bedürfnissen des Bergbaus, des Kohletransports, aber auch des Erdmaterial und des Gesteinstransportes hier in der Lausitz wurden in den Spitzenzeiten mehr Güter bewegt auf der Bahn als in Hamburg und Bremen zusammen umgeschlagen. Also weit über 140 Millionen Tonnen. Dafür ist das Bahnnetz ausgelegt. Drittens, es ist eine Region mit hervorragender Energieinfrastruktur, wie es da. Da wird ja Energie produziert, und zwar nicht gerade wenig. Stehen mit die größten Kraftwerke in ganz Deutschland und damit auch in Europa. Konventionelle Kraft. Das Bahnnetz ist da für Hochleistungsfähigkeiten, regional, lokal und auch, was die überörtliche Anbindung betrifft, ausgebaut. Es gibt intern Bergbahnen oder Werksbahnen genannt. Ein Bahnnetz, das in der Lage ist, eben diese wirklich, wir reden über viele Millionen Tonnen, jährlich sicher, zuverlässig, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ganzjährig bei jedem Wetter zu bewegen. Sonst würden nämlich die Kraftwerke keinen Strom produzieren und so würde der Bergbau nicht funktionieren. Diese Infrastrukturen gilt es jetzt natürlich in der neuen Zeit, nach dem Ende der Kohleverstromung und des dazugehörigen Bergbaus, zu prüfen und gegebenenfalls nachhaltig und sinnvoll zu nutzen. Dazu kommt noch eine weitere Rolle, die ist neu, die ist auch nicht Strukturwandel, sondern anderen Dingen geschuldet. Genau das ist natürlich auch eine ganz wichtige Region für den Nord-Süd-Verkehr. Sagen wir mal von der Ostsee über Berlin in Richtung Tschechien, aber auch für Ost-West-Verkehre. Das heißt Verkehre, die, und jetzt müssen wir uns die Landkarte ein bisschen angucken, die zum Beispiel aus dem Hessischen, aus dem Nordrhein-Westfälischen, aus den baden-württembergischen Industriegebieten kommen oder aber aus Belgien, aus den Niederlanden und aus den norddeutschen Seehäfen kommen und in Richtung Polen und namentlich Südpolen und weiter Richtung Ukraine gehen wollen, die fahren durch die Lausitz über hervorragend ausgebaute, enttüchtigte Hochlaststrecken für den Güterverkehr. Das ist wenig bekannt. Das, was bundesweit nicht funktioniert mit der Bahn, funktioniert in der Lausitz. Die Bahnen funktionieren. Die sind da teilweise neu.
Ist aus Ihrer Sicht, dass das so wenig bekannt ist?
Gute Frage, eine sehr gute Frage. Möglicherweise, das ist jetzt eine Spekulation, weil da werden Sie 10 Menschen fragen und vielleicht 10 verschiedene Antworten bekommen. Aber ich glaube, eine Antwort ist gemeinsam. Man hat sich jahrzehntelang, und der Kohlebergbau in der Lausitz hat 150 Jahre und mehr Tradition, hat sich jahrzehntelang eigentlich schlimmer mit dem Kerngeschäft und dem Selbstbewusstsein der Bergbau in der Energieregion befasst. Und da wurde dann letztendlich eher gearbeitet als gesprochen über sich selbst und alles andere. Zweitens, dadurch, dass ironischerweise alles funktionierte, gab es ja keinen Gesprächsbedarf. Da waren keine Themen, keine Probleme. Und wenn Themen und Probleme, dann sind das Probleme, die mit dem Strukturwandel, mit den wirtschaftsstrukturellen Themen einhergehen, aber nicht mit den absoluten Stärken dieser Region. Es ist nicht so, dass dort Menschen kein Marketing machen, keine Promotion. Es ist auch, sind gute, sehr gute, engagierte Menschen, die jeden Tag genau das versuchen, auf die wirtschaftspolitische und vor allem auf die unternehmerische und logistische Landkarte zu setzen. Aber da, wie immer, wenn etwas nicht funktioniert, ist die Welle groß. Wenn etwas funktioniert, ist das normal. Deshalb keine Nachricht. Das führt jetzt sehr weit, dieses Thema. Aber ich glaube, dass diese von mir kurz zusammengefasst absoluten Stärken, ich kann noch eins draufgeben, Lausitz arbeiten und wohnen Menschen, die es gewohnt sind, industrielle Produktion zu leisten und damit über Generationen teilweise beschäftigt sind. Das ist eine Industrieregion, das betrifft auch das Selbstwertgefühl der Region. Jetzt mal nackte Zahlen beiseite gelassen, heißt es in Klartext, dass das, was deutschlandweit, eigentlich europaweit, immer knapper wird, nämlich Fachkräfte, die auch etwas produzieren im produzierenden und industriellen Gewerbe, die gibt es dann noch. Und die möchten da auch gern, die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben auch gar nicht, möchten auch die Region nicht verlassen. Die auch ihre landschaftlichen und Reize hat. Das ist durchaus nicht so, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Landstrich wäre, wo man am besten durchreist. Das ist auch wenig bekannt. Da ist natürlich wie überall viele Menschen, viele Regionen, spezielle Landschaften. Na klar, der Tagebau hat auch spezifische Landschaften hinterlassen. Die sind in der Größenordnung schon beeindruckend. Nicht immer schön. Aber nichtsdestotrotz ist das was Besonderes. Trotzdem, es wird über die Lausitz und deren wirtschaftliche Stärken tatsächlich, da kann noch mehr berichtet werden.
So, jetzt hat sich die Region entschieden, in einen Transformationsprozess reinzugehen und zu sagen, Bergbau ist nicht mehr so aktuell. Wir stellen uns vor, eher eine Logistikregion, eine Logistikdrehscheibe zu werden. Wie kommen Sie als IPG in dieses Projekt rein?
Also, erstens, wir unterstützen die Entwicklung des Strukturwandels. Die Lausitz hat sich vor allem dazu entschieden, eine Energieregion zu bleiben und Produktion weiterhin zu betreiben. Und dafür braucht man dann Logistik. Das ist eher so. Eine Logistikregion wäre rund um einen Seehafen hätte ich beispielsweise viel Logistik. Rund um Berlin ist viel Logistik. Die Logistik bei der EPG ist weit verbreitet. Wir sind maßgeblich mitverantwortlich für die Entwicklung der großen Güterverkehrszentren rund um Berlin, als da wären Güterverkehrszentrum Berlin-West und Güterverkehrszentrum Berlin-Süd. Das haben wir von den Anbeginn an bis letztendlich dann zur vollen Auslastung mit begleitet. Daher kommen wir auch zum Thema Bahn und Logistik, weil wir selbstverständlich das Thema Intermodale und Bahnlogistik als wesentliches, zukunftsfähiges, nachhaltiges Thema wissen. In der Lausitz ist das der Anlass, weshalb es dort den Strukturwandel gibt, ist der energiepolitische Art. Wir alle in Deutschland haben beschlossen, und zwar gemeinsam beschlossen, und das wird auch genauso unterstützt und gelebt, dass wir raus aus der Carbon, aus der CO2, aus der Kohlenwasserstoffverheizung gehen wollen, aus übergeordneten klimapolitischen und selbstverständlich erwiesenen Gründen. Und jetzt passiert genau das, dass eben Energieträger Kohle deshalb nicht mehr verfeuert werden kann, darf und soll, sonst erreichen wir keine Klimaziele. Jetzt müssen wir uns natürlich gleichzeitig auch darum kümmern, dass für die neue Ökonomie, die erforderlich ist, auch dementsprechend angepasste Logistik- und Transportlösungen stattfinden. Macht ja nur wenig Sinn, hypermoderne Werke zu bauen, etwas hinzusetzen und dann alles wunderbar mit klassischen Dieselkraftwagen auf der Straße zu befördern. Dann haben wir, glaube ich, auch noch nicht das Ziel erreicht. Deshalb kommen wir auch zum Thema Distill. Hier geht es ja auch um die Aufnahme und die Nutzungspotenziale vorhandener Möglichkeiten, gegebenenfalls auch von Lückenschlüssen. Fünftes Thema Schienenverkehrstransport. In Verbindung immer auch mit einer letzten Meter oder Kilometer natürlich von und zum Werk mit anderen Verkehrsträgern. Diese Exklusivität, der klassische kleine Güterwagen, der auf dem Gleis steht, das ist nicht das, was wir meinen. Das wird auch nicht wiederkommen, das ist auch nicht gemeint. Aber Logistiksysteme und Infrastruktur zu nutzen, die da ist, auszubauen und anzupassen, die muss ich lernen müssen. Wenn ich Millionen Tonnen Kohle heute fahre, werde ich morgen sicherlich Millionen andere Ladeeinheiten fahren, die auch andere Technologien, andere Anforderungen haben, auch andere Geografie haben. Aber ich habe alles gemeinsam. Ich brauche ein Netz auf dem Sphären.
Was ist denn Ihre persönliche Beschreibung des Projekts, die Stil?
Also, ich sage es mal so, das Projekt selbst, es ist richtig, es geht um ein digitales Tool, um Transparenz zu schaffen, Informationen allgemein zugänglich zu machen, die wichtig sind, sowohl für Investitionsentscheidungen als auch für unternehmerische Gestaltungen von Lieferketten, als auch für also sogenannte Supply Chains, als auch für eventuelle planerische und für Öffentlichkeitsarbeitsdinge. Was wir uns davon versprechen, ist, weshalb wir da mit dabei sind, ist verbessertes Verständnis der künftigen logistischen Anforderungen überhaupt der Stakeholder und damit auch der Region und der Wirtschaft. Das wandelt sich ja. Der Strukturwandel heißt eben auch, die heutige Wirtschaftsstruktur wird sich ja viren ändern und auch nicht evolutionär, sondern schon beschleunigt. Das heißt, wir haben ja nicht Prozesse, die über 20 Jahre Zeit haben, sondern wir müssen da schon ein bisschen anders mit umgehen. Sonst schaffen wir das Klassenziel nicht des ordnungsgemäßen Strukturwandels. Wir wollen den Überblick über existierende und geplante Güterverkehrsinfrastrukturen, hier geht es um Produktion, hier geht es um Industrie, hier geht es um Materialfluss, also Güterverkehr, erleichtern und verbessern, und zwar allgemein. Das ist das Thema letztendlich, ja, warum weiß eigentlich niemand diese Stärken? Vielleicht auch, weil sich die Stakeholder selbst nicht voll bewusst sind, welche Stärken sie eigentlich haben, denn das waren bisher weitestgehend Strukturen, die im Bereich Energieerzeugung und Bergbau genutzt wurden. Und das war quasi ein Kreislauf, der war hocheffizient, ist hocheffizient. Das wird jeden Tag effizienteste Logistik geben, wird nach wie vor. Der Strom kommt ja nicht, auch noch nicht von selber. Der wird auch erzeugt, heute noch, durch Kraftwerke, die beschichtet werden müssen, jeden langen Tag, jede Stunde dabei. So, wir wollen natürlich auch künftige Engpässe bzw. Anpassungsbedarfe rechtzeitig informieren. Dafür braucht man das allererstes mal digital verfügbare, multiple und auch für Planungstools und bis hin zu technischen Planungen verfügbare Informationen. Und daher ist das digitale Tool, das Distill, eine wichtige Schnittstelle, die es so noch nicht gibt. Natürlich gibt es alle Informationen, aber sie ist nicht unbedingt dort so weiter verwendungsfähig, verfügbar, wie man sie braucht. Mhm. Und dafür ist dieses Tool da. Letztendlich wollen wir natürlich durch Simulation auf konkrete Transport- und Lieferketten prüfen, beziehungsweise damit natürlich auch ein Stück weit vermarkten und natürlich Appetit machen quasi, dass man das eben nutzt. Wenn man simulieren kann, was wäre denn, wenn ich was anderes mache, wenn ich überhaupt etwas mache, wenn ich heute irgendwas machen möchte mit Gütern, die es heute noch nicht gibt, wie komme ich denn dahin, was kostet es eigentlich, wie schnell bin ich eigentlich, wie sicher bin ich eigentlich, welche Redundanzen oder besser gesagt, welche Resilienzen habe ich, welche Backups habe ich, dann ist es natürlich schöner, solche Simulationstools zu haben, was erfreulicherweise auf Echtdaten der Infrastruktur, der Transportpreise und Kosten basiert und es dementsprechend möglich macht, das dann auch zusätzlich zu nehmen. Wir können damit also besser planen, und zwar sowohl im Bereich der ganz anwendungsorientierten Wirtschaft und Lieferketten, besser planen im Bereich von Infrastruktur, Anpassungsbedarfen und den notwendigen Folgen und natürlich auch ein Stück visionäre Planung in der Zukunft simulativ unterstützen bzw. prüfen, was heißt das eigentlich, mhm, wenn man das macht.
Ja, ja. Gibt es denn Anwendungsbeispiele, entweder reelle Beispiele oder angedachte Beispiele, die Sie sich im Laufe des Projekts angeschaut haben? Können Sie da mit uns was teilen?
Also das Projekt Distill besteht ja aus einer Kooperation von Unternehmen, die dort Logistiker sind, Logistik betreiben. Zum Beispiel die Transportgesellschaft TSS, zum Beispiel die Lions Group, die sind Transporteure. Die eine ist die Transport- und Speditionsgesellschaft des großen Bergbau- und Energiekonzerns LEAG. Andere sind dann dementsprechend auch die sind am freien Markt tätig und betreiben zum Beispiel KV-Terminals, die es sehr wohl auch in der Lausitz gibt. Das wird noch mehr. Also das ist jetzt auch alles schon in der ganz normalen Gegenwart dabei. Das wird natürlich auch genutzt zur Überprüfung der eigenen Effizienzen und natürlich auch zum Vermarkten von Leistungen, von Angeboten dabei. Der zweite größere Teil, der genutzt wird, ist natürlich auch tatsächlich, wie heißt es nämlich, ohne Grund, Infrastruktur und Projektentwicklung. Damit machen wir also auch von der Verkehrsplanung bis hin zur Eisenbahnplanung, bis hin zu Anschlüssen für künftige Industrie- und Gewerbegebiete, gegebenenfalls auch Umwandlung bestehender Anlagen, Reaktivierung oder auch die traurige Entscheidung, das braucht man dann wirklich nicht mehr, da muss man sich auch ehrlich machen, da muss man sagen, dann konzentrieren wir uns auf das, was notwendig ist. Dafür ist es natürlich auch sinnvoll zu gucken, welche Netzwirkungen hat das eigentlich, wenn ich mich wie entscheide? Das kann man übrigens mit den klassischen Verkehrsplanungstools zurzeit eigentlich nur anhand von Standardwerken und letztendlich mehr oder weniger nur auf ganz grober Ebene, aber eben nicht zentriert auf einzelne Unternehmensbelange oder auf einzelne Transportketten. So weit sind wir noch nicht. Auch die große Maschine der Bundesverkehrswegeplanung und von Umlegerechnern, auch die DB-Netz-Rechner, weil da muss ich schon ganz genau wissen, vorher wissen, was ich will, dann kriege ich auch eine Antwort. Und genau das zu prüfen, was ich vorher will, da hilft dieses Distill-Tool. Ja, also Sie können bei DB-Netz eine Strecke von A nach B über C eingeben am folgenden Wochentag mit folgenden Parametern. Aber genau diese Dinge müssen Sie vorher eingeben. Dann bekommen Sie auch ein Ergebnis und ein Angebot. Gar kein Problem. Darf auch jeder ran. Ist ja auch weder geheim noch sonst irgendetwas. Und da muss man natürlich weitersprechen. Das führt jetzt ja zu weit. Nur, wenn ich das mit Ziel und Quelle der Strukturwandelsregion Lausitz mache oder irgendeiner anderen Region, nebenbei bemerkt, interessanterweise kann ich mir auch eine große andere Ladungs- oder Industriezentrum nehmen dabei, da muss ich schon sehr, sehr speziell sein. Und spätestens, wenn ich dann aber ein Genehmigungsverfahren oder öffentlich-rechtliche Verfahren habe, ich kann nicht von einem Bauamt oder von einer Verkehrsabteilung erwarten, dass die Logistik kennen. Weil sie keine Logistiker sind. Und ich kann umgekehrt von einem Logistiker auch nicht erwarten, dass er die Planungsbestimmungen respektive die Infrastrukturparameter kennt, weil ein Logistiker ist und eben keine Genehmigungsbehörde von Planung. Da ist eine Lücke. Die macht nichts, die kann man ja füllen. Dafür geht das Tool.
Das Tool ist ja Open Source und das heißt, letztendlich kann sich jeder da Zugang verschaffen und das nutzen. Wen sehen Sie da als primäre Nutzer? Also für wen würde es richtig Sinn machen, sich auf jeden Fall das Tool anzuschauen?
Das kann ich banal sagen. Alle, die sich mit anderen Verkehren als den gewohnten Verkehrsströmen befassen, von und nach der Lausitz und übrigens auch eventuell mit Umschlag in der Lausitz in dieser Region. Das Tool ist auf die Region kapriziert. Das ist quasi die Beschränkung. Das ist also kein europäisches Transport- und Logistikmodell, sondern es bezieht sich nur auf die Region. Die können sich damit natürlich schon einen Vorteil haben. Der wesentliche Tool ist selbstverständlich auch das Thema übergeordnete Infrastrukturplanung. Und ein weiterer ganz wichtiger Nutzen ist natürlich auch ganz, das ist nicht trivial, aber die Bewerbung und Vermarktung von Investitionsmöglichkeiten und der Start von dortigen Standorten bei einer Fläche A, die an Bahnstrecke B liegt, die jeder als Kraftwerk heute kennt oder als meinetwegen auch ehemaligen Flugplatz, um mal Beispiele zu nehmen, die künftig aber an den Markt kommt und zwar bald oder auch jetzt schon genau am Markt eventuell ist oder teilweise ist dabei, die finde ich so nicht. Und die kann ich natürlich vermarkten, wie üblich. Das machen Wirtschaftsförderer jeden langen Tag lang. Das ist auch genau richtig dabei. Sie können hier aber letztendlich nicht nur die üblichen Faktoren anbieten, sondern auch sagen, guck mal, wir simulieren das mal durch. Schaut mal, wie ändert sich denn eure Lieferkette? Wie ist denn mit eurer Resilienz der Stabilität der Belieferung? Habt ihr hier mehr Möglichkeiten als vorher? Ist denn das auch mit den benachbarten Netzen in der Schnittstelle vielleicht eine ganz gute Idee? Kann man nicht Engpässe, die wir alle kennen, im großen DB-Netz möglicherweise leicht südlich oder leicht östlich umfahren? Das alles lässt sich hier darstellen.
Bedeutet das, dass eher eine Region, ein Standort sich das Tool anschaut und dann potenziell interessierte Unternehmen einlädt, quasi so eine Simulation mitzumachen? Oder kann auch ein Unternehmen selbst sagen, ich plane einen Logistikstandort, weiß noch nicht wohin und schau mir mal an, was das in der Lausitz bedeuten würde?
Dann sagen wir mal so, ich plane einen Logistik- oder Produktionsstandort. Sie merken schon, ich trenne ungern zwischen Logistik und Produktion, weil das Logistik macht immer nur dann Sinn, wenn ich was zu befördern oder zu veredeln oder um irgendwie zu behandeln habe. Das brauche ich gar keine Logistik. Ja, so hart wie es ist, das hört der Logistiker nicht gern. Auch die Kollegen bei den Logistikvereinigungen finden das immer relativ irrisch, was ich dazu sage, aber so ist es nun. Wenn ich zu befördern habe, aus Selbstzweck, nur weil es Spaß macht, fährt keine Ladung durch die Welt. Das ist was anderes als es. Freizeit- und Besucherverkehre. So, jetzt, das war der allgemeine Ausdruck. Ganz konkret ist es, wenn also Das Thema, ist das ein Standort für mich oder kann ich meinen Standort verbessern? Kann ich Dinge nutzen, die ich vielleicht so nicht auf dem Schirm habe? Auch zum Beispiel, ist es möglich, bestehende heutige Netze, die, wo ich weiß, dass das Kraftwerk in Schwalbe, das schaltet die Stromproduktion noch in diesem Jahrzehnt ab, ist natürlich das drittgrößte Kraftwerk Deutschlands. Halleluja. Das heißt, da ist richtig Eisenbahn, da ist richtig Materialfluss. Da sind alle Ressourcen da. Kann ich davon etwas nutzen? Da bin ich beim Planer, beim Regionalplaner, beim Wirtschaftsförderer. Dann bin ich auch beim Betreiber, bei den eigenen vorneweg, denn das gehört ja Leuten. Das ist ja nicht Eigentümerlos. Und dann wird es natürlich für die Vermarktung ganz relevant, dort auch in Größenordnung herbeizugehen, weil da reden wir jetzt nicht über das Tagesgeschäft der ganz normalen Flächenangebote, das in der normalen Entwickler, die es gibt. Da reden wir darum, die Entwickler auf Ideen zu bringen, wo ich nicht glaube, dass alle Entwickler dieses beispielsweise mit die Flächenentwicklung mit dem Thema Logistikentwicklung und Vorteile der Eisenbahn auch nur ansatzweise in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Kommunikation. Was jetzt nicht heißt, dass das die Lösung für alles ist. Allgemeine Lösung, eine Lösung für alles, werde ich nicht finden. Habe ich noch nie gefunden. Ist ein frommer Wunsch, der nicht erfüllt werden kann. Muss natürlich immer schon noch dran arbeiten, und zwar massiv. So, und deshalb, dafür ist das Tool da. Dafür ist das Projekt da. Da es natürlich nicht so ist, wie eine Entwicklung eines Produktes oder einer Software. Ja, wo ich sage, das mache ich, weil ich damit so und so viele Anwendungsfälle mit folgenden Lizenzgebühr aufkommen habe oder ähnliches mehr. Ja, ist es ja auch ein gefördertes Projekt. Das ist natürlich Neuland. Das in der Form, mit dem Ansatz, ist eben förderungswürdig, weil eben ja nicht eindeutig kommerziell nachweisbar und auch vor allem breiter. Das betrifft Unternehmen, Planung, das betrifft Standortbewerbung und betrifft selbstverständlich auch das Thema allgemeine Vermarktung einer Region. Das sind also mehrere Dinge. Mhm. Sonst bräuchten wir auch kein Fördergeld, sonst ist es Investitionsentscheidung.
Ja, ja. Woran machen Sie in diesem Förderprojekt den Projekterfolg fest?
Ja, es klingt banal. Dass es überhaupt funktioniert hat, ist schon ein Erfolg mit sich selbst. Sie müssen sich vorstellen, wir sprechen und Nationen, die wissen, dass es sie gibt, aber eigentlich nicht kooperieren miteinander. Hier sind Netze in Verbindung gebracht, werden Netze in Verbindung gebracht mit kommerziellen Informationen und mit echten Lieferketten und mit letztendlich tatsächlich konkreten auch Handlungs- und Entwicklungsbedarf. Ich glaube, das ist einer der größten Erfolge. Der zweite große Erfolg ist, ich glaube, da sollte auch durchaus noch mal daran gearbeitet werden, was das eigentlich bedeutet für die Konkretisierung, abseits der allgemeinen Standortvermarktung so ein Tool zu haben. Das haben nämlich nicht viele. Ich fürchte mal, ganz schön wenige, die damit umgehen können. Dementsprechend ist das für die Standortvermarktung ein weiterer Erfolg. Daran kann man noch arbeiten. Mhm. Ja, das dritte ist selbstverständlich, das ist kein Geheimnis, es gibt einen sehr großen Bergbau- und Energiekonzern, dort heißt LEAG, steht überall dran. Und der hat eine gewaltige, der hat natürlich Schnittstellen und hat natürlich eben auch natürlich mit im Zentrum des Strukturwandels, aufgrund der Tatsache, dass sich das komplette Geschäftsmodell dieses sehr großen Konzerns ändern muss und ändert. Kolleginnen und Kollegen sind da garantiert jeden Tag fleißig da dran. Da war dann keiner, dass irgendwann das Datum ist und sagt, das Zuwarten ist da nicht zu vermuten. Und gut, das hilft natürlich auch dort sehr stark und ebenso hilft es den Landkreisen und den Kommunen, die ja am Ende des Tages das Planungsrecht haben. Die haben dann Flächennutzungspläne und Dinge zu genehmigen, wenn das Bergrecht ein Sonderplanungsrecht ausläuft, weil es keinen Bergbau mehr gibt und die Bergbaufolgen abgefedert sind. Das ist alles geplant. Das ist alles erledigt, alles organisiert. Da gibt es nur einen Handlungsbedarf, um mich zu umsetzen. Die Frage ist, wie optimieren wir das, was es dort gibt, außer einfach abwickeln. Das ist ja vielleicht langweilig. Oder zumindest die Lösung ist garantiert möglich. Die ist auch gesichert. Da gibt es klügere Lösungen. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich in einem parteienübergreifenden Planungsraum. Und da braucht es schon eines solchen Tools. Es ist kompliziert, weil es geht um viel. Es geht auch viel Geld. Es geht aber auch um die ganze Zukunft einer ganz großen Region.
Jetzt sagten Sie, dass das Tool ist fokussiert auf die Region Lausitz. Wie sieht es aus, wenn andere Regionen, andere Standorte von diesem Projekt erfahren und die Idee ganz gut finden und es ähnlich umsetzen wollen? Also ist dieses Thema Strukturwandel quasi ein Treiber, um so ein Projekt anzugehen? Oder kann auch eine Region, die andere Themen hat, sagen, dass so ein ähnliches Modell setzen wir auch hier bei uns um, wie die Lausitz das gemacht hat?
Also, vielleicht muss ich mal allgemein sagen, ich glaube, es gibt keinen größeren industriellen Raum in Deutschland, der nicht im Strukturwandel ist. Und das hat aber nicht nur energiepolitische und CO2-Gründe, das hat auch globale Gründe, Gründe der Kosten, Funktionen der Fachkräftesituation und letztendlich des globalen Wandels. Die Schlagworte sind in Wirtschaftsteilen zu sehen, aber das hat ja Folgen. Das ist ja nicht Folgen. Also einen strukturwandelsfreien Raum, egal aus welchem Grund, sehe ich gar nicht. Die sehe ich mich auch nicht mehr in Zentraleuropa. Weil auch da haben wir gerade aus einer Reihe von aktuellen Anlässen nochmal befeuert. Natürlich das Thema, wir müssen raus aus allem, was mit fossiler Energie betrifft. Wir müssen einen neuen Weg finden, effizient zu werden zu ganz anderen Produktionsfaktorbedingungen, als wir uns das die letzten Jahrzehnte in Europa freundlicherweise, angenehmerweise gewohnt waren. So, das ist das Allgemeine. Ja, was passiert denn dann? Da muss letztendlich, ist das von der Methodik, von der Vorgehensweise natürlich übertragbar. Und das wäre natürlich schon, wenn wir in der Region, meinetwegen Seehafen Region 1, irgendwo im Westen oder auch im Osten befindliche Industrieregion, die ihr Geschäftsmodell ändert. Und wenn man dann doch natürlich mit bekannten Tools der überregionalen Infrastruktur die Verbindung herstellt, hat man eigentlich schon die Möglichkeit, auch tatsächlich mal logistisch relevante Netze und zumindest dann vor Ort im Regionalen auch Detailplanung zu unterstützen. Dann mit logistisch relevanten Netzen, Verkehrsnetzmodellen, guten Planern eine Menge machen. Lokal und regional kann ich dabei eigentlich nur Transportzeiten berechnen und so oder Entfernung berechnen. Und Konditionen berechnen und sonst gar nichts. Hier kann ich mehr, wenn ich es intelligent nutze, die Informationen natürlich mit zu definierenden Schnittstellen. Die werden sicherlich überall immer anders sein. Anderer Rechtsrahmen, andere Rahmenbedingungen, andere Anforderungen. Aber zumindest habe ich Informationen, für die ich meine Schnittstelle dann regional bauen kann. Wenn ich es anwende. Ist auch mal schön.
Wer Interesse hat, wo kann man sich hinwenden, um nicht nur Zugang zum Tool zu bekommen, sondern ja, darüber zu sprechen, wie übertragbar ist dieses Ziel für eine andere Region?
Federführender Partner ist die Technische Universität Berlin. Das Institut von Herrn Straube. Die werden auch nach, jedes Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende, nach Ende der offiziellen Projektlaufzeit, also des geförderten Zeitraums, werden diese Daten dort auch weiterhin vorgehalten und die Methodiken und Vorgehensweisen, so gut es schon geschieden sind, da dann auch vorhanden. Damit ist beantwortet, wer der Erstansprechpartner dafür sein wird. Wenn es jetzt um den praktischen Umsetzungsteil geht, mit anderen Worten, was mache ich denn mit den Daten, was mache ich denn mit den Netzen, sind Sie, wir selbstverständlich gerne ansprechen. Mhm. Wir haben diese Schnittstelle zwischen Planung, öffentliche Hand und Logistik eben bei uns besetzt. Das ist so das Gutstellungsmerkmal der Firma EPG. Ja, wir können eben beide Welten verstehen und drittens dann auch noch kombinieren.
Ja, vielleicht sagen Sie ein bisschen mehr dazu. Was ist jetzt Ihre persönliche Geschichte mit EPG?
Meine persönliche Geschichte oder die Geschichte der EPG?
Ja, welche Rolle spielt die IPG für Sie und umgekehrt?
Nun, ich war hier jahrelang geschäftsführender Gesellschafter. Damit ist es natürlich klar, dass die IPG für mich eine ganz gravierende Rolle in meinem Leben gespielt hat und immer noch spielt. Das ist klar. So etwas übernimmt man nicht von meinem Amtsvorgänger im Einvernehmen, der mir übrigens, wir kennen uns immer noch, wir arbeiten immer noch zusammen, der macht das Gleiche, wie ich es jetzt auch tue. Der ist natürlich immer noch mit Rat und Tat bei Bedarf zur Verfügung. Also die IPG ist selbstverständlich ein Stück Herzblut und natürlich mehr. Natürlich eine normale Firma, ein Planungsbüro, ein Prognosebüro, ein Logistik- und Unternehmens- und auch wie aus Verwaltungsberatungsbüro. Und selbstverständlich tun wir das eben. Das ist aber das Interessante bei der IPG auch. Wir sind eben keine reinen Fachplaner, weil wir können die Fachplaner kontrollieren und steuern, weil wir die Fachplanung eben inhaltlich auch können. Wir sind keine reinen Standortentwickler oder Vermakler, sondern wir kennen eben, wir wissen aber, wie es geht und können von daher auch moderieren und modulieren und alle dann am Ende des Tages gut besser zusammenbringen und auch begleiten. Die IPG kann gleichermaßen eben auch, ursprünglich kam sie mal aus der Landesentwicklungsgesellschaft heraus, dann wurde sie ausgegründet als Management-Buyout. Die Landesentwicklungsgesellschaft in Brandenburg selbst ist ja nicht mehr aktiv, die ist in Liquidation seit längerer Zeit. Und da kommen wir natürlich hier und haben diese Kompetenzen der Schnittstelle und auch der Kompetenzen im Bereich öffentliche Planungsverfahren, unternehmerische Anforderungen, Infrastrukturen aller Art, also nicht nur Schiene, Straße, sondern auch zum Beispiel Medien, ganz klassisch, Wasser, Abwasser, Energieversorgung, zum Beispiel Gas, Stromleitung, um mal die Klassiker zu nehmen. Das haben wir dann dementsprechend auch alles bei uns im Portfolio vorhanden. So, und dann, das ist das, was uns hier so spannend macht. Wenn wir dann natürlich, wenn es um größere, komplexe Entwicklungen geht, eben auch die Bandbreite, anders als ein reiner Fachplaner, natürlich auch beherrschen Fachplaner damit, auch mit guten Pflichtenheften, guten Leistungsanforderungen versehen können im Auftrag von Städten, Gemeinden oder auch dem Entwicklungsträgern, der Tragenden dabei, und dann dementsprechend dafür sorgen, dass es auch funktioniert. Und das geht eben von Planung, Feststellungsbehörden bis hin zur Änderung eines B-Plans. Ab einer gewissen Größenordnung sind das durchaus Aufgaben, die haben auch eine gewisse Relevanz. Wir sind relativ stolz durch unsere Tätigkeiten, so haben wir mal nachgerechnet, wurden ja weit über 20.000 Arbeitsplätze realisiert. Das war mal wichtig in den Zeiten, in denen es in Brandenburg tatsächlich Arbeitsplätze sehr mangelhaft waren dabei. Das hat sich jetzt in vielen Fällen geändert. Das ist auch ein Beitrag. Da sind wir auch gar nicht, also sind wir schon stolz drauf. Ehrlich gesagt, dass wir ein Teil waren, dass es dazu gekommen ist, dass Brandenburg heute ein ganz normales deutsches Bundesland ist mit ganz normalen, für einen Flächenstaat ganz normalen Wirtschaftsdaten. Das war dem Land nicht von Haus aus in die Wiege gelegt. Daran wurde gearbeitet. Das ist auch so mit Strukturwandelsregionen. Das betrifft die Kollegen in Sachsen-Anhalt und Sachsen genauso. Es gibt ja nicht nur die Lausitz und das betrifft auch die Kollegen in Nordrhein-Westfalen in Braunkohlerevieren. Das hat auch betrifft die Kolleginnen und Kollegen in Steinkohlerevieren wie Saarland oder, sag mal, Rhein-Ruhr. Nach wie vor, und es ist ein offenes Geheimnis, mit der Änderung im Bereich zum Beispiel Chemie, zum Beispiel Maschinenbau, zum Beispiel Straßenfahrzeugbau, sprich Automotive, da passiert was. Und zwar was Grundlegendes. Ja, dementsprechend sind wir natürlich auch ganz, wir gucken natürlich was fröhlich in die Zukunft, weil wir viel Arbeit haben. Wir gucken aber auch deshalb realistisch optimistisch in die Zukunft, weil wir Teil der Lösung sein können. Teil der Lösung, nicht die Lösung. Die Lösung, die Lösung.
Ja, es brauchen immer mehrere,
aber absolut
voranzukommen. Ja, Herr Behrens, das war ein sehr, sehr spannender Einblick auch in die Welt von IPG und auch Ihr Blick auf dieses Distil-Projekt, was ja letztendlich noch recht einzigartig ist. Ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, letztendlich können sich andere Regionen das anschauen und Ähnliches übernehmen, weil der Bedarf ist ja auch woanders als in der Lausitz vorhanden. Wie geht es für Sie, also für die IPG, jetzt nach dem Projektabschluss weiter?
Na, erstmal kommt der erfolglose Teil. Es ist ein gefördertes Projekt. Natürlich ist das Thema Abschlussdokumentation, Mittelverwendungsnachweis administrativ mitzubegleiten und zu unterstützen und erfolgreich abzuschließen. Das sind dann so die Sachen, die dann eher im Keller liegen, die man nicht so schön findet, aber die genauso sorgfältig gemacht werden müssen wie die Verwaltung. Dann geht es für uns sicherlich mit unseren Aktivitäten im Strukturwandelsgebiet Lausitz weiter. Die Erkenntnisse, die wir haben mit den Partnern, mit denen wir natürlich auch logischerweise zusammenarbeiten, anzuwenden, punktuell anzuwenden und das, was das Tool eben kann, hinzubekommen. Die Hauptsache, das Hauptherausforderung ist, wie hält man solche Daten, am Ende des Jahres sind auch Basisdaten erforderlich, wie hält man das aktuell, ohne dass es dafür professionell bezahlte Kümmerer gibt. Das ist auch das Sorgenkind dabei, weil wie so vieles, mal mit großem, mal mit Wechsel im Erfolg gefördert ist, weil es das in der Tat so in der Form noch nicht gab, sonst wäre es auch nicht förderfähig gewesen. Sonst braucht man kein Steuergeld dafür, sonst gibt es logischerweise ein vernünftig funktionierende Verwaltung, dafür auch nicht unbedingt den Förderbescheid aus. Was macht man mit den Erkenntnissen jetzt? Eine Erkenntnis ist, wieder mal, Thema Nachnutzung. Ja, viele gute Ideen, weil diejenigen, die es brauchen könnten, haben keine Budgets. So teuer ist es nicht, das vorzuhalten. Trotzdem muss sich jemand regelmäßig darum kümmern. Also ganz aufwandsfrei ist das auch nicht. Und aus reiner Liebe geht das nicht, weil eben nochmal hier keine Software-Applikationen erstellt werden, die man ansonsten vermarkten könnte. Das wäre dann so der Idealfall. Der klappt aber eigentlich nicht. Gerade im Bereich von allgemeiner Entwicklung und Forschung rund um das Thema Infrastruktur klappt man nicht. Ja. Weil es eben voll ein anderer macht, ein anderer zahlt. Ist klar, Infrastruktur ist allgemein, da wird es begriffen, ist auch richtig. Es ist wie, ja, bei der Straße ist auch klar, die Straße braucht die öffentliche Hand, dafür ist sie da. Und ähnliche Infrastruktur mehr. So, das ist natürlich der Punkt. Und das ist jetzt eine Aufgabe, das weiterhin mit, sag mal, Interessenten an der Region Lausitz, die dafür auch Mandate haben, zu besprechen, ob und wie es dann doch sinnvoll weiterverwendet werden kann. Dieses Tool, die Methodiken, die Vorgehensweisen, die Erfolge, wir haben Erkenntnisse gewonnen, die sind relevant, sind da. Und jetzt muss man eben gucken, wie man das so schlank organisieren kann, dass es einerseits einen möglichst minimalen Aufwand gibt. Aber leider gibt es eine automatische Aktualisierung von Basisdaten. Die kontrollen wir alle. Klappt immer noch nicht ohne Kontrolle, ohne Qualitätssicherung. Und das heißt Menschen. Menschen wollen irgendwie auch Geld verdienen, brauchen ein Gehalt, müssen sich Lebensmittel kaufen und wollen wohnen. Ergo geht es nicht umsonst. Und muss man vielleicht einfach nochmal berichten, dass es durchaus sinnvoll ist, sich darüber auch Gedanken zu machen.
Ja, also wir halten fest, ein erster richtig großer Schritt ist gemacht in einem richtig innovativen Projekt, wo Sie eine andere Angehensweise für Standortauswahl und Standortsimulation gewählt haben. Wer weiß, der ein oder andere ist vielleicht durch diesen Podcast dann inspiriert, näher reinzuschauen, entweder in der Region Lausitz oder was Ähnliches an einem anderen Standort zu machen. Das wäre schon ein gutes Ergebnis unseres Gesprächs hier. Und zum Schluss, Ihr Wunsch, Ihr Appell zum Distill-Projekt, Herr Behrens?
Also das Distill-Projekt selber hat natürlich Herausforderungen gehabt, hat sehr viel Freude bereitet. Es kam auch etwas vernünftig Wirtschaftliches, Verwendbares für heraus. Und mein Wunsch wäre natürlich, dass es einen Weg gibt, dass vielleicht tatsächlich diese Routinen und deren Pflege übernommen werden könnte und würde von den Organisationen, die vor allem für das Thema wirtschaftliche Entwicklung und Ansiedlung und Unternehmensentwicklung in der Region Lausitz zuständig sind. Die Region Lausitz verläuft durch zwei Bundesländer, also keine brandenburgische Angelegenheit. Das ist schon mal gut, weil dann wird irgendwie das Thema auch nicht nur, jawohl, hier gilt dann sozusagen das Landesrecht 1 oder Landesrecht 2. Nein, hier muss man sich unterhalten. Das ist auch schön, das ist auch funktioniert. Und wenn das dann eine Weiterverwendung geben könnte, wir werden das Tool selbstverständlich weiter nutzen für unsere Beratung, unsere Planungshinterlegung. Wir wissen aber auch, dass da Basisarbeiten erforderlich sind. Möglicherweise gibt es ja auch quer vernetzt zu denken. Wir denken gerne quer vernetzt, weil das ist der Mehrwert, den wir bringen können. Kooperation, quer vernetztes Denken. Möglicherweise lohnt es sich durchaus auch mit Hochschulen, nicht nur einer Hochschule darüber zu sprechen. Das alles sind aber Dinge, da müssen wir in der Gruppe selbst natürlich erst noch drüber reden. Das sind immer Gedanken. Für mich hat sich immer eine Kooperation über verschiedene Ebenen überwiegend mit viel Mühe, macht Mühe, aber mit viel, viel größeren Erfolgen dargestellt als das klassische, ohnehin Tagesgeschäft eines klassischen Unternehmens. Da wird aber auch kooperiert und vernetzt gearbeitet. Das wird dann nicht so viel. Das wird anders formuliert, nämlich ganz einfach, man arbeitet zusammen und dann arbeitet man eben. Und das ist hier bei solchen Projekten natürlich ein bisschen der gleiche Spirit auch erforderlich ist, ergibt sich.
Ja. Vielen Dank, Herr Behrens. Und an alle, die hier reinhören, unbedingt die Lausitz als Option sich anschauen. Da scheint was ganz Spannendes, Innovatives zu passieren. Da ist eine Region auch sehr willig, das Thema Logistik zu unterstützen. Das ist auch nicht immer die Regel. Und entsprechend vielen Dank, Herr Behrens, dass wir da Einblick bekommen konnten in das Projekt.
Ja, ich danke für die Gelegenheit und für die Zeit und es möge alles gut weitergehen.